Wie soll ich dich empfangen? Das ist eine gute Frage. Und das Thema heute und wohnte unter uns. Also, als wir die Predigtreihe vorbereitet haben, haben wir gemerkt, dieses erste Kapitel vom Johannesevangelium ist so dicht, dass irgendwie so jeder Halbsatz, in jedem Halbsatz ein ganzer Blumenstrauß drin steckt. Deswegen sind das so kleine Bruchstücke, aber ich dachte, es tut uns vielleicht gut, einmal jetzt auch diesen ganzen Text aus Johannes 1 zu hören, um den großen Zusammenhang ein Stück besser im Hinterkopf zu haben, in dem diese kleinen Halbsätze stehen. Und ich lese uns nach der Basisbibel aus Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Von Anfang an gab es das Wort. Das Wort gehörte zu Gott und es war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Das Wort war das Leben in Person und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht. Aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, das Wort, war das wahre Licht. Er ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Gottes Kinder wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Ein riesiger Bogen ist das, den dieser Text schlägt. Er beginnt irgendwo ganz am Anfang, im Himmel, bei der Schöpfung. Johannes denkt da viel weiter drüber hinaus. Wenn man so die Evangelienanfänge miteinander vergleicht, dann ist Markus das erste Evangelium, was geschrieben wurde. Der fängt gleich bei der Taufe Jesu an, vorher passiert gar nichts. Matthäus und Lukas erzählen von der Geburtsgeschichte Jesu. Die von Lukas ist uns besonders vertraut mit der Ankündigung und Maria, mit den Hirten, mit den Engeln, mit all dem, mit dem Stall und der Krippe. Matthäus erzählt mehr von Josef als von Maria und erzählt von den Sterndeutern. Und auch da die Geburtsgeschichte und die menschliche Abstammung. Johannes, das letzte Evangelium, was entstanden ist, denkt noch viel größer, noch viel weiter. Er fängt gleich bei der Schöpfung an. Er fängt gleich bei Gott, beim allerersten Anfang an. Und dann erzählt er all das. Er erzählt von dem Licht. Er macht einen kleinen Einschub über den Johannes, den Verkündiger. Und dann erzählt er von diesem Gott, der in die Welt kommt und der dort erst einmal nicht aufgenommen wird. Er erzählt davon, dass wir Gottes Kinder werden können. Und dann kann alles anders werden. Gott wird Mensch. Gott, Mensch, alles anders, haben wir diese Predigtreihe genannt. Und die Welt ist auf den Kopf gestellt, weil Gott kommt, weil Gott da ist. Wie ist das? Er wohnt unter uns. Was heißt das? Wie wohnt Gott unter Menschen? Was verändert das, wenn Gott unter Menschen wohnt? Mir sind 5 Aspekte dazu eingefallen, die ich mit euch teilen möchte, was das heißt, dass Gott bei uns wohnt, unter uns wohnt. Gott kommt zu uns, er wohnt bei uns als ein Gott der Gemeinschaft. Wir kommen aus einer Frömmigkeitstradition, wo sehr der Glaube des Einzelnen im Blick ist. Hast du deine Herzenstür für den Herrn Jesus aufgemacht? So hieß das früher gerne. Und es ist ja auch etwas Wichtiges, diese Frage. Jonas hat am Dienstag bei der Senioren-Adventsfeier gepredigt über dieses: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme auftut, werde ich reingehen, mit ihm das Mahl halten. Ja, das gibt es, dieses ganz Einzelne, und das ist wichtig. Ich denke an Zachäus, wo Jesus sagte: Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Auch so ein Einzelner, wo Jesus vor der Tür steht und sagt: Hallo, hier bin ich, hast du Platz für mich? Und gleichzeitig geht es um viel mehr als nur um den Einzelnen. Gott kommt nicht nur zu einem Einzelnen und jeder Einzelne entscheidet, sondern Gott will mittendrin in einer Gemeinschaft sein. Er wohnt unter uns und nicht, er wohnt bei mir. Also ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Unterschied. Gott will mittendrin sein, und das nicht erst seit Weihnachten. Ich fand es spannend, dass schon in der Wüstenerzählung ziemlich am Anfang diese Sätze stehen, 2. Mose 29, dass Gott sagt: Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott. Schon von Anfang an, Gott will mittendrin sein in der Gemeinschaft seines Volkes. Wenn man vorher denkt, so die Bibel erzählt ganz am Anfang vom Paradies, da darf der Mensch bei Gott wohnen sozusagen. Und als der Mensch da ausziehen muss aus dieser innigen Gemeinschaft, sagt Gott quasi: Ich ziehe hinterher, ich bin jetzt bei den Menschen. Und Gott zieht sozusagen mit um. Und für das Volk Israels damals in der Wüste gab es im Grunde so 2 Zeichen, die das deutlich machten: Gott wohnt mitten unter uns. Das eine Zeichen war die Feuersäule und die Wolkensäule. Am Tag eine Wolkensäule, in der Nacht eine Feuersäule, die das deutlich machte: Gott ist hier mittendrin. Und diese Feuersäule und Wolkensäule, die entschied, ob es weiterging, ob es Pause gab oder wie auch immer. Das war Gott, der das Tempo und den Weg angab. Und das zweite Zeichen, was die Israeliten damals hatten, das war ein Zelt. Etwas größer als das hier. Ein Zelt, wo wirklich ein Altar drin war, ein Heiligtum und so weiter. Sozusagen ein mobiles Heiligtum Gottes. Und durch dieses Zelt war deutlich: Gott ist mitten hier drin präsent. Wir sind nicht alleine unterwegs, er ist mit uns. Und Gott will die Gemeinschaft prägen. Gott will der Mittelpunkt dieser Gemeinschaft sein. Und Gott will uns aus der Vereinzelung rausholen, immer wieder neu in die Gemeinschaft. Da, wo Gott kommt, sollen wir nicht alleine unterwegs bleiben, sondern wir sollen zueinander finden, miteinander unterwegs sein. Ein Christsein, ein Christusglaube ohne Gemeinschaft ist von der Bibel her im Grunde nicht denkbar. Es braucht dieses Miteinander unterwegs sein. Gott, der bei uns wohnt, ist ein Gott der Gemeinschaft. Er ist ein Gott mit uns. Wir haben übrigens eben schon von dem Gott mit uns gesungen, von dem Immanuel. Dieser Immanuel, das ist die Übersetzung von Gott mit uns. Der wird angekündigt. Ich erzählte eben von der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus. Da wird es zitiert. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Und Matthäus zitiert hier aus Jesaja 7, Vers 14. Da wird genau das so vorgestellt. Immanuel, dieses Kind wird geboren werden. Dieses Kind, das bedeutet, Gott ist mit uns. Dieser Name taucht sonst im Neuen Testament nicht nochmal auf, bestenfalls am Ende des Matthäus-Evangeliums, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da kann man das nochmal einmal hineindenken, dieses Gott ist mit uns alle Tage. Und ich empfinde so mit uns, das ist noch mehr als bei uns. Er nimmt uns mit hinein in sein Tun, in seine Gedanken. Jesus sagt an einer Stelle, ich habe euch Freunde genannt. Ich will wirklich mit euch unterwegs sein, mit euch im Gespräch sein. Und wenn Gott mit uns ist, heißt das auch, er will nicht ohne uns sein. Er vermisst uns, wenn wir nicht da sind. Er sehnt sich nach uns. Er, der Gott mit uns. Und wenn wir in der Bibel weiterschauen, wie ist das, wenn Gott mit Menschen ist, dann kommen wir noch auf eine ganz besondere Eigenschaft Gottes. Es ist auch ein Gott, der tröstet. Ein Gott, der tröstet in all der Trostlosigkeit, Angst, allem Schmerz, den diese Welt zu bieten hat. Wenn Gott bei den Menschen wohnt, dann ist das tröstlich. In Vollendung können wir es in der Offenbarung im 21. Kapitel lesen. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihnen, ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher ist, ist vergangen. Tränen werden abgewischt. Gott, der Tröster, ist da. Dass das hier so betont wird, das macht deutlich, wie wichtig das ist. Wenn wir uns in der Welt umgucken, wenn wir Nachrichten schauen oder lesen, dann merken wir, wie viel Trostlosigkeit da ist, wie sehr wir diesen tröstenden Gott brauchen. In diesem Text in der Offenbarung, da ist es schon ganz am Ziel, wenn dann wirklich alles gut und alles neu ist. So weit sind wir noch nicht. Aber zeichenhaft kann es immer wieder hier und da geschehen, dass Gott als der Tröster da ist, dass er eingreift in Situationen, dass er Dinge neu macht, die scheinbar gar nicht mehr neu zu machen waren. Ein Gott, der tröstet. Der vierte Gedanke, die vierte Beobachtung, Gott ist ein Gott auf dem Weg. Also das Zelt steht nicht nur wegen der Stiftshütte, diesem Wanderheiligtum hier, sondern was da bei Luther übersetzt ist, er wohnte unter uns. Hier hatten wir einfach in diesem Text, er lebte unter uns. Luther sagt, er wohnte unter uns. Man kann das übersetzen mit, er zeltete unter uns. Er zeltete unter uns. Also wir stellen uns bei Gott ja oft eher einen Tempel vor, eine Kirche, ein festes Haus, wo man so richtig weiß, da ist er. Und dann heißt es, Gott zeltet unter uns. Nichts mit festem Haus. Ein Unterwegsgott, damals in der Wüste, okay, klar, da ging es ja nicht anders, da waren sie ja unterwegs. Aber dann wäre es doch einfacher und schöner, einen festen Ort für Gott zu haben. Ich fand es spannend, beim Nachdenken und Vorbereiten nochmal darauf zu stoßen, diese Sache mit dem Haus und dem Tempel, die war nicht Gottes Idee. Das war eine menschliche Idee. Das war David, der irgendwann sagte, ich habe ein tolles Haus und Gott hat nichts und jetzt müsste ich doch auch Gott ein Haus bauen. Und ich fand sehr spannend, was Gott darauf erwidert hat. Aus 2. Samuel 7 lesen wir, du willst mir ein Haus bauen, in dem ich in Zukunft wohnen soll? Ich habe doch noch nie in einem Haus gewohnt, seit ich die Israeliten aus Ägypten geführt habe. Bis heute bin ich mit einem Zelt umhergezogen, das meine Wohnung war. Als ich mit allen Israeliten umhergezogen bin, habe ich nie etwas gesagt. Ich habe einigen aus den Stämmen Israels aufgetragen, mein Volk Israel zu weiden. Aber keinem von ihnen habe ich vorgeworfen, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Also Gott scheint das Bedürfnis nach dem tollen Haus gar nicht zu haben. Gott ist als Zeltgott, als Unterwegsgott ganz zufrieden und fühlt sich darin richtig. Gott will mit uns auf dem Weg bleiben und sein. Und wenn man noch mal weiterlesen würde an anderen Stellen, dann merkt man, dass der Tempel, als er dann da war, durchaus nicht nur was Tolles war, er wurde auch zu einer Gefahr, zu einer geistlichen Gefahr, weil der Tempel das Gefühl gab, wir haben ja Gott. Wir haben ihn ja hier zu fassen. Wir wissen, wie er ist und wo er hingehört und er gehört zu uns und damit ist alles gut und deshalb kann uns nichts passieren. Ich finde es nicht von ungefähr, dass Jeremia, der so eine Tempelrede hält, der genau das aufs Korn nimmt, dieses falsche Selbstbewusstsein, der Tempel ist ja hier, was soll uns passieren? Diese Rede wird zweimal im Jeremia-Buch abgedruckt. Also es scheint ein wichtiges Thema zu sein, dass man das zweimal fast gleich erwähnen muss. Und verrückterweise, erst als der Tempel kaputt war, das, worauf sie sich verlassen hatten, da erst im Exil weit weg, da hat das Herz des Volkes wieder zu Gott gefunden. Nicht im Tempel, sondern unterwegs in der Fremde. Das finde ich sehr nachdenkenswert, dass wir Gott einfach nicht festnageln können. Er ist größer, er ist gewaltiger und auch als der Tempel eingeweiht wird, wird das schon deutlich, aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Er ist so gewaltig. Aber ich glaube, es tut uns gut. Wir freuen uns auch, dass wir ein Haus haben, dass wir wissen, wo wir hingehören. Aber es tut uns gut, uns immer wieder daran zu erinnern, Gott ist ein zeltender Gott. Gott ist ein Unterwegsgott. Und wenn wir vielleicht denken, jetzt haben wir ihn verstanden, jetzt wissen wir, wie er es meint, dann zieht er mit uns weiter in die nächste Lebensphase, wo wieder alles anders ist und wo wir uns ganz neu sortieren müssen und wo wir neu hineinbuchstabieren müssen. Und was bedeutet Gott jetzt? Das ist manchmal anstrengend, das ist manchmal eine Zumutung. Und gleichzeitig ist es aber auch die Zusage, egal an welchen Ort du kommst, egal in welcher Lebensphase du steckst, egal welche neue Situation dich zu überfordern scheint, Gott ist mitten da drin. Auch da wohnt er mit seinem Zelt bei dir. Auch da kennt er sich aus, auch da will er dich leiten, auch da ist er mit seiner Feuer- und Wolkensäule präsent. Er ist ein Gott auf dem Weg, auch auf allen unseren Wegen, als Einzelne und als Gemeinde. Und so Paradoxen sind immer schön. Er ist nicht nur ein Gott auf dem Weg, er ist gleichzeitig ein Gott, der bleibt. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er wollte nicht nur auf der Durchreise sein und mal eben kurz eine Nacht bei dir sein, sondern er bleibt. Er will nicht einfach wieder weggehen. Das heißt auch, er wird auf Dauer nicht nur das aufgeräumte Wohnzimmer, sondern auch die unaufgeräumte Abstellkammer zu sehen kriegen. Aber es hat auch etwas Wunderbares. Er bleibt. Er sagt so fest Ja zu uns, dass er sagt, egal was geschieht, ich hau nicht wieder ab, ich gehe nicht. Ich habe Ja zu dir gesagt, mein Bund mit dir steht fest. Und als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist er gekommen, um zu bleiben. Nun könnte man sagen, aber er ist doch dann auch wieder in den Himmel gegangen und so. Aber im Johannesevangelium, da als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet vor seinem Tod, da spricht er genau von diesem Bleiben. Da sagt Jesus, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Der Gott, der bleibt, das ist auch der Heilige Geist. Gott wohnt unter uns. Er wohnte damals im Zelt bei dem Volk Israel auf ihrer Wüstenwanderung, Gott selbst. Gott kommt und wohnt unter uns als Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, als Mensch, als Baby, was wir an Weihnachten feiern. Und Gott wohnt unter uns im Heiligen Geist, in uns drin. Wie unglaublich, dass er uns so nahe kommen will, dass er sich so an uns bindet. Was für ein riesengroßes Geschenk. Und in diesem Heiligen Geist, der in uns lebt, steckt genau all das wieder drin. Da steckt drin, dass der Heilige Geist einer ist, der Gemeinschaft schafft, der uns ausstattet mit verschiedenen Gaben, dass wir uns ergänzen können und auch aufeinander angewiesen sind. Der Heilige Geist, in dem deutlich wird, Gott ist mit uns, er will nicht ohne uns. Der Heilige Geist, der auch als Tröster bezeichnet wird, der die Tränen trocknet, da wo sie da sind. Und der Heilige Geist, der Wegbegleiter ist, der uns leiten will in alle Wahrheit. Ein Gott, der bleibt, auch im Heiligen Geist, weit über Weihnachten hinaus. Gott wohnt unter uns. Gott wird Mensch und alles wird anders. Amen.